Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer.
Berlin, 30. Januar 1933. In den Straßen formiert sich die SA zum Fackelzug. Geschickt inszenieren die neuen Machthaber mit jubelnden Massen ihren Triumph.
Es gibt so eine populäre Vorstellung von der Entstehung des Dritten Reichs. Nicht unbedingt in der wissenschaftlichen Forschung, aber so im Fernsehen und in populären Medien wird die Vorstellung geäußert, also da kam irgendwie ein Verrückter, Adolf Hitler, und die Menschen sind dem verfallen und haben ihn gewählt. Und das trifft überhaupt nicht die Realität, sondern es war halt so, dass tatsächlich sehr starke Kräfte gab, die diese Weimarer Republik einfach stürzen wollten.
Da verzahnt sich dann eben Geschichte mit Frauengeschichte. Und Frauengeschichte ist eben nach wie vor immer noch mit vielen blinden Flecken behaftet.
Es gab ja auch schon, ich weiß nicht, vor Jahrzehnten in der deutschen Frauenbewegung großen Streit darüber, ob es eigentlich Faschistinnen gab oder ob die auch nur Opfer waren der Männer. Also wüste Diskussion. Jedenfalls gibt es, solange ich denken kann und schreibe und politisch mich interessiere, auffällige Bereitschaft, Frauen zu entlasten. Sie nicht als Täterin mit der gleichen Schärfe und Klarheit zu analysieren wie Männer.
Frauen für den Führer. Der Bund Königin Luise. Ein Feature von Stefanie Oswald.
Gebärmaschinen für den Führer. Kriegerwitwen. Trümmerfrauen. Lange galten Frauen vor allem als Opfer nationalsozialistischer Ideologie und Machtpolitik. Das ist nicht völlig falsch. Aber es gibt auch noch eine andere Geschichte. Eine Geschichte, in der sie als ideologische Vorreiterinnen erscheinen, als fanatische Vertreterinnen völkischen Denkens, Trägerinnen rassischer Ideologie und aktive Organisatorinnen antidemokratischer Kräfte.
Was will der Königin Luisenbund? Sein Motto? Ich dien. Der Königin Luisenbund ist die Schwesterorganisation des Stahlhelm, Wehrwolf, Scharnhorst, arbeitet in engstem Anschluss an diese Verbände und hat die gleichen Ziele. Er tritt ein für die Einigung und Freiheit unseres Volkes.
Schreibt Marie Netz, Pfarrerstochter, Lehrerin und Kandidatin der Deutschen Nationalen Volkspartei, in einer Selbstdarstellung des Königin Luisebundes.
Unser Kampfplatz ist die Familie. Unsere Waffen sind Zähigkeit, Geduld, Ausdauer, Liebe. Gemäß den Gaben, die Gott uns gegeben hat.
Die wurden ja auch nicht wirklich verfolgt bei den Entnazifizierungen. Die waren ja nicht Gegenstand. Und darin ist natürlich der Luisenbund für mich ein ziemlich besonderes Beispiel, weil ich mit Luisen aufgewachsen bin.
Jutta Ditfurth ist Feministin und Sachbuchautorin. Sie zählt zu den GründerInnen der Grünen Partei und ist heute Abgeordnete der Wählervereinigung Öko-Links, antirassistische Linke in Frankfurt am Main. Die Politikerin stammt aus einer alten preußischen Familie, deren Frauen sich für den Bund Königin Luise engagierten. Ditfurths Großmutter Heilwig von Raven lebte mit ihrem Mann Kraft auf einem Gut in Groß-Luckow im heutigen Mecklenburg-Vorpommern nahe der Grenze zu Brandenburg und bewegte sich in einem demokratiefeindlichen Milieu, das nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum aus engen Netzwerken bestand.
Das sind Massen gewesen. So viel wie Stahlhelm und die kamen ja auch zu einem großen Teil aus der DNVP und hatten schon Wahlkampf gemacht gegen die Republik und gegen Weimar sowieso von Anfang an. Das zog sich ja durch. Und später nach dem Krieg haben sie gern erzählt, das war auch so eine Story von irgendwelchen älteren Damen, die meine Großmutter umgaben, dass sie dann immer so Sachen erzählt haben wie: Die Nazis haben uns aufgelöst. Was für ein Quatsch. Das waren Strukturen, die eins zu eins übergingen in die NS-Frauenschaft.
Von einer Massenbewegung kann bei der Gründung des Bundes im Jahr 1923 zunächst noch keine Rede sein, sagt die Ethnologin und Soziologin Jeanette Tussa.
1923 sollen es 8 Frauen gewesen sein in Halle, die den Bund gegründet haben. Und es gibt 2 Überlieferungsgeschichten. Die einen sagen, die Frauen selber, die sich da zusammengefunden haben. haben eine Notwendigkeit gesehen in diesem krisenhaften Staat, nach dem verlorenen Krieg, nach den in ihren Augen Versailler Schmachfrieden, die Ruhrbesetzung, all das, was in dieser Zeit war, die Wirtschaftskrise, meinten sie auch, die Frauen müssen jetzt wieder einen nationalen Staat mit aufbauen an der Seite der Männer, wie Stahlhelmmänner. Die andere Legende besagt, führende Männer vom Stahlhelm hätten Frauen aufgefordert, ihnen zur Seite zu stehen.
Marie Netz zählte zu den Gründerinnen des Bundes im März des Inflationsjahres 1923 und leitete ihn als sogenannte Bundesführerin bis 1931. Der Historiker Matthias Grünzig forscht über antidemokratische Netzwerke in der Weimarer Zeit. Er sieht die Frauenorganisation in einer Reihe mit den großen paramilitärischen Organisationen, zu denen sich die Soldaten des Ersten Weltkrieges zusammengeschlossen hatten. Wehrwolf und Scharnhorstbund, Bund der Frontsoldaten und allen voran der Stahlhelm.
Wenn man die Bundkönigin Luise verstehen will, muss man den Stahlhelm verstehen. Der hat sich gegründet unter den Erfahrungen der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Und das Ziel des Stahlhelms bestand darin, die deutsche Gesellschaft umfassend zu militarisieren und die ganze deutsche Bevölkerung zu einer Truppe von fanatischen, opferbereiten, brutalen Kämpfern zu machen. Man musste also die gesamte Gesellschaft mobilisieren. Das war die Grundidee, um diesen Krieg zu gewinnen. Und da mussten natürlich die Frauen auch mobilisiert werden, weil sonst war der Krieg nicht zu gewinnen.
Es gab so eine Aufbauphase wohl zwischen 1923 und 1925. Und dann ab 1927 gab es schon einen größeren Zulauf. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo die Potsdamer Ortsgruppe gegründet wurde.
Jeanette Toussaint hebt die geschickte Lobbyarbeit hervor, mit der die Frauen für ihren neuen Verein warben.
Marie Netz, die erste Bundesvorsitzende, war eine von den Frauen, die war pensionierte Lehrerin. Die hat sich also ganz in den Dienst des Bundes gestellt und die ist viel umhergefahren, hat viel Referate, viel Vorträge gehalten, viel Tagungen organisiert, sodass es dann irgendwann sich weiter rumgesprochen hat.
Vor allem in den preußischen, meist protestantischen Gebieten findet der Bund rasch Anhängerinnen. In Brandenburg, Pommern, Mecklenburg, Sachsen, Schlesien und Thüringen. 1925 zählt der Verein bereits 500 Ortsgruppen mit insgesamt 50.000 Mitgliedern. Ab 1929 treten vermehrt Frauen aus Süddeutschland, auch aus katholischen Gebieten, bei. Klug ist die Wahl der Königin Luise als Namenspatronin des Vereins. Um die Gemahlin Friedrichs III. Von Preußen und Mutter des ersten deutschen Kaisers Wilhelm I. hatte sich schon bald nach ihrem frühen Tod 1810 ein Mythos gebildet, erklärt der Historiker Jürgen Luh, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und Autor zahlreicher Publikationen über das Haus Hohenzollern.
Die suchten halt in schwerer Zeit als Frauenorganisation, als Frauenverein, es ist ja eigentlich ein eingetragener Verein, eine Namensgeberin, die vorbildlich sein konnte. Und dann sind sie auf Königin Luise verfallen, die angeblich in schwerster, größter Zeit, nämlich zwischen 1806 und 1810, als sie verstorben ist, dem Vaterland wichtige, aufmunternde Dienste geleistet hat, die ein Vorbild war in der Erziehung ihrer Kinder, die ein Vorbild war für die Frauen in dieser Zeit, die ihr Leben, das hat man ja dann gesagt, sie sei aus Gram gestorben, die ihr Leben gegeben hat, um das Vaterland wieder zu eigener neuer Größe zu führen.
Schon zur Kaiserzeit war ein regelrechter Mythos um Königin Luise entstanden, in deren Zentrum ihre Aufopferung für die deutsche Nation stand. Ihr Geburtstag wurde öffentlich gefeiert, in den Schulen an ihr Lebenswerk erinnert, Denkmäler errichtet und mit pompösen Feierlichkeiten eingeweiht.
Das ist natürlich alles Unfug, weil die Königin Luise keine große Politikerin war, weil dieses berühmte Gespräch mit Napoleon zu nichts geführt hat. Schöne Frau, war ein Palaver, brachte nichts und Luise hat das auch so gesehen. Alles andere, was dann draus gemacht wurde, ist Dichtung und Legende, die man preußischerseits da angeknüpft hat.
Königin Luise symbolisierte den Aufstieg Preußens zur Großmacht. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg, der Abdankung des Kaisers und der Errichtung der Republik war die öffentliche Verehrung der Königin nicht mehr opportun. Ihre Verehrung als Heldin der Nation verlagerte sich nun auf die Anhänger und Anhängerinnen der nationalkonservativen Parteien und auf Frauenvereine. Eines der seltenen Tondokumente von 1928 belegt die Wertschätzung deutschnationaler Frauen für die preußische Königin. Es spricht Anna-Grete Lehmann, eine Berliner Lehrerin, die bei der Reichstagswahl 1928 ins Parlament gewählt wurde.
Für uns deutschnationale Frauen ist politische Betätigung gleichbedeutend mit Verteidigung und Durchsetzung unserer Weltanschauung. Wir sehen in der Familie die Wurzel des Staates, die diesem ständig neue Kraft zuführen muss, wenn er gedeihen soll.
Lehmann spricht dann über die Einheit im Inneren, die durch die Bekämpfung der, Zitat, entehrenden Lüge von Deutschlands Schuld am Ersten Weltkrieg hergestellt werden solle. Und sie schließt mit den Worten:
Unsere Zuversicht findet ihren Ausdruck in den Worten, die in schwerer Zeit die Königin Luise sprach. Wo Heere nicht mehr helfen, da helfen Charaktere.
Aus heutiger Perspektive wirkt die Entwicklung geradezu paradox. Schon im Kaiserreich hatten Feministinnen für das Frauenwahlrecht gekämpft. Am 30. November 1918 findet es endlich Eingang in die Gesetzgebung. Und im Januar 1919, bei den Wahlen zur Nationalversammlung, dürfen Frauen ab 20 erstmalig wählen und gewählt werden. Konservative und nationalistische Frauen nutzen dieses Recht nun aber zum politischen Kampf gegen die neu gegründete Republik. Die Gründerinnen des Königin-Luise-Bundes werben für die Wiedererrichtung einer Monarchie. Nach außen vermeintlich unpolitisch und traditionell konservativ, vertritt der Bund völkisches und antisemitisches Gedankengut. In den Ortsgruppensatzungen des Königin-Luise-Bundes heißt es:
Der Bund Königin Luise will alle deutschen Frauen und Mädchen vereinigen unter rein nationalen Gesichtspunkten und unter Ausschaltung aller Parteipolitik. Seine Ziele sind: erstens, Erziehung des weiblichen Geschlechts zur Mithilfe an den Vorbereitungen des großen Befreiungswerks Deutschlands von seinen Feinden im Geiste unserer Vorfahren von 1813 und der unvergesslichen Königin Luise. Zweitens, zielbewusste Förderung und Verbreitung des nationalen Gedankens unter der Jugend, Überbrückung der Klassenunterschiede und Bekämpfung der Standesvorurteile.
Als Sie Ihre Satzung 1923 verabschiedet haben, stand ja schon drin, dass keine Jüdinnen und keine sogenannten Fremdrassigen Mitglied werden können. Das ist ja für diese frühe Zeit, für eine Frauenorganisation, doch einmalig.
Leitungsfunktionen übernehmen Frauen des niederen Adels und aus bürgerlichen Milieus, Ehefrauen von Pfarrern oder ranghohen Stahlhelmmitgliedern. Frauen, die Zeit und finanzielle Möglichkeiten haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ab 1924 gewinnt der Bund in Cäcilie von Preußen eine zu kräftige Schirmherrin. Die ehemalige Kronprinzessin ist eloquent und elegant. Sie hat ein Faible für Hüte und ist nach Ende des Krieges nicht mit dem abgedankten Rest der Familie und ihrem eigenen Ehemann ins niederländische Exil gegangen, sondern mit ihren 6 Kindern in Potsdam zurückgeblieben. Und schließlich steht sie als Ururenkelin auch noch in direkter Ahnenfolge zu Königin Luise.
Wir bekennen uns zu dem Glauben, dass die deutsche Frau, das deutsche Mädchen, ihrer weiblichen Seelenartung gemäß Sonderaufgaben zu vollbringen hat, in Ergänzung der Tat des Mannes.
So formuliert Cäcilie von Preußen das traditionelle Geschlechterbild des Bundes. Während die Männer sich für den Kampf an der Front vorbereiten, wird von den Frauen der Einsatz in der Familie und an der Heimatfront erwartet. Die gesamte Gesellschaft soll zu entbehrungswilligen Kämpfern und Kämpferinnen erzogen werden.
Man sah die Frauen aber nicht unbedingt als Kämpferin jetzt mit der Waffe in der Hand, aber man sah sie als wichtig für die Versorgung der Truppen. Und deshalb hat der Stahlhelm eben nicht nur für die männlichen Stahlhelmer Wehrausbildung gemacht mit der Waffe in der Hand. Man rechnete damals auch schon mit Luftangriffen. Man rechnete damit, dass nicht einfach Brandbomben fallen, sondern richtig Giftgasgranaten. Dass also die ganze Stadt zum Gasschutzkeller Zuflucht suchen muss. Und dafür wurden die Bundkönigin Luise Mitglieder ausgebildet.
Auch Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren, sogenannte Kornblümchen, werden bereits auf den Dienst am Vaterland und zu Opferbereitschaft gedrillt. Die im Bund organisierten Frauen und Mädchen tragen bei Versammlungen schlichte, kornblumenblaue Kleider mit weißen Krägen. Eine Art Uniform, die Klassengegensätze nivellieren soll. Auf einer Veranstaltung in Schwerin werden die Erwartungen an die jungen Mädchen formuliert.
Wie die Scharnhorst-Jungens ihren Vorbildern im Stahlhelm nacheifern, so sollen auch die Kornblümchen ihren Führerinnen folgen, damit auch sie einmal bereit sind, wenn Deutschland sie braucht, zu opferreichen Taten. Darum verlass sie nicht, die heilige Sache deines Vaterlandes.
Der Gegensatz zu den neuen, freien, internationalen, emanzipierten Frauen, die während der Weimarer Zeit vor allem in Berlin und in Großstädten heranwachsen, kann sowohl ideologisch wie optisch kaum größer sein.
Dites-nous, Josephine, puisque on te revoit, charmante et divine.
Hier leben Single-Frauen ohne Familien. Sie tragen Bubikopf und Männerklamotten oder Minirock. Sie rauchen, tanzen und trinken in Nachtbars und Kabaretts, leben promiskuitiv und diskutieren mit den Männern über Literatur und Politik. Die afroamerikanische Tänzerin und Sängerin Josephine Baker, in den 1920er Jahren bereits ein Weltstar, feiert auch in Berlin rauschende Bühnenerfolge. Für Mitglieder des Bundes verkörpern diese Geschlechtsgenossinnen im wahrsten Sinne den Untergang des Abendlands. Voller Abscheu schreibt Franziska von Gärtner 1934 rückblickend im rassistischen Jargon über diese Zeit.
Die Mutter von 40 bis 50 Jahren wetteiferte mit der Tochter in der Kunst der Negertänze. Alles trug den kniefreien Rock und das kurzgeschorene Haar. Unter den jüngeren Frauen wurde das überschlanke Mannweib der Tagestyp. Man rauchte Zigaretten statt zu essen. Man ging nächtelang in Bars und nahm sich das gleiche Recht auf Zügellosigkeit und Ausschweifung wie der männliche Freund. Was galt da noch Volk und Vaterland?
Anders die Frauen des Bundeskönigin Luise, die sich züchtig geben und für die Volksgemeinschaft einsetzen. Jürgen Lu.
Was in den Veröffentlichungen bislang nicht so sehr zum Tragen gekommen ist, ist diese karitative Tätigkeit.
So verteilt der Bund Weihnachtsgeschenke für arme Familien, richtet Gar- und Suppenküchen für Bedürftige ein, organisiert Kinderbetreuung. Die Frauen wissen um die Nöte der Familien.
Das darf man nicht unterschätzen, dass das so einen Zusammenhalt tatsächlich herstellt und dass das eine positive Aura hat.
Das Irre beim Luisenbund ist, also einerseits formulieren sie wie der Stahlhelm die großen politischen Ziele, also das Völkische, das Vaterland, weg mit den Versailler Verträgen, der Kaiser zurück, der Wiederaufbau des Reichs und so weiter. Und dann sind sie aber, weil sie der Frauenbund zum Stahlhelm sind, sind dann sie ja zuständig, was man heute Care-Arbeit nennen würde. Sie sind dafür zuständig, dass sie den Mädchen im Dorf und nicht nur den Adligen das richtige Weltbild verpassen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Vorträge meine nicht besonders intellektuelle Großmutter organisiert hat, sich überall Referenten und Referentinnen geholt hat, um sich selbst und andere junge Frauen zu schulen, oben auf dem Land in Vorpommern, wo angeblich nichts los war. Die hatten Versammlungen manchmal an jedem Wochenende. Und dann wird den Mädchen eingebimst, das Völkische.
Zum Beleg zitiert Jutta Dittfurt aus Briefen ihrer Großmutter Heilwig von Raven.
13. Februar 1932, auch wieder an ihre ehemalige Erzieherin. Nächste Woche steigt nun der Gaujugendlehrgang hier. Nun sind es 120 Mädels. Alle werden auf Strohschütte in der Pfarre untergebracht. Feldküchen an der Zahl 3 werden angeheizt. Du kannst dir vorstellen, wie nett das alles wird.
Im November 1932 schreibt Dittfurts Großmutter.
Nach dem Stahlhelm-Aufmarsch kam der Luisentag in Potsdam mit 6000 Frauen in blauen Kleidern. Massenlager zu 3000. Samstagabend Huldigung vor dem Kronprinzenpaar. Ich selbst hatte Absperrungsdienst und stand wohl 4 Stunden eisern. Dabei Mondschein im Hintergrund, der Heilige See und Sizilienhof beleuchtet wie ein Märchenschloss. Ich wurde dann auch noch der Kronprinzessin vorgestellt.
In der Burg Wettin an der Saale richtet der Bund 1926 eine Jugendherberge ein. In Wernigerode im Harz betreibt er eine Art Landschulheim, wo unter anderem Hauswirtschaft unterrichtet wird. Das kornblumenblaue Gesangbuch des Bundeskönigin Luise, das alljährlich neu aufgelegt wurde, vermittelt Einblicke in die spezifische Mischung aus Tradition, Glauben und völkischer Ideologie, mit der der Bund Königin Luise so anschlussfähig für viele Frauen seiner Zeit wurde. Mehr als 100.000 Stück zählte die Auflage von 1933.
Diese Frauen, die pflegen ja auch das deutsche Liedgut auf ihren Veranstaltungen. Da kommt ja kein Jazz und nichts Freies irgendwie vor. Und das ist ja dezidiert Programm. Wir müssen das alte deutsche, von den Germanen hergebrachte Kulturgut wieder pflegen und auch das Liedgut. Deshalb singen die ja auch. Und da sind natürlich interessante Lieder dabei, da sind aber auch ganz seltsame Lieder dabei, so Umdichtungen auf Deutschland, Deutschland über alles.
Noch vor den deutschnationalen Liedern, vor Deutschland, Deutschland über alles, dem Horst-Wessel-Lied und den landsmannschaftlichen Hymnen, finden sich populäre Lieder der protestantischen Kirche, die auch heute noch gerne gesungen werden. Großer Gott, wir loben dich. Lobe den Herrn, so nimm denn meine Hände. Hier manifestiert sich vordergründig Frömmigkeit und Liebe zur Tradition, zur regionalen Heimat. Themen, die den Bund anschlussfähig machen für breite Teile der Gesellschaft. Das sieht auch die Werbeabteilung der SPD mit Sorge, die im Oktober 1931 einen kleinen Hefter zusammenstellt. Eine Kopie dieses Materials zur Information und Bekämpfung des Bund Königin Luise findet sich im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung. Religiöse Bekenntnisse des Bundes verurteilen die SPD-BeobachterInnen als Heuchelei. Und sie dokumentieren antisemitische, aufhetzende Gebete, wie sie etwa im März auf einem Fest des Bundes 1929 in Zwickau gesprochen werden.
Aber säet hinein auch den Hass in den Boden ohn Unterlass. Rache gegen Juden und den Feind, für alle Tränen, die wir geweint. Frauen, aus den innersten Nöten, lehrt euren Kindern, was es heißt, beten.
Ab 1929-30 tritt der Bund unter dem Einfluss Charlotte von Hadelns vermehrt öffentlich auf. Die Tochter eines Gutsbesitzers amtiert seit 1925 als Landesführerin des Bundes in Brandenburg. Ihr Mann und ihre beiden Söhne gehören der SA an. Sie entwickelt zunehmend Führungskraft, radikalisiert die Anhängerinnen des Bundes. Dazu gehört auch die auf ihre Initiative unternommene Reise ins faschistische Italien, eine Studienreise. Vom 26. Mai bis 12. Juni 1930 reisen 31 Aktivistinnen des Bundes Königin Luise nach Rom, um die Arbeit der faschistischen Frauen zu studieren. 3 Jahre später schreibt Charlotte von Hadeln, inzwischen Bundesführerin, für den Vaterländischen Verlag eine Dokumentation dieser Reise nach Venedig, Florenz, Rom und Neapel, bei der die Frauen auch vom Duce höchstpersönlich empfangen werden.
Die Reise nach Italien als solche ist natürlich großartig für die Frauen. Sonne, was anderes, aus dem dumpfen Deutschland raus. Und man hat jetzt eine Führungspersönlichkeit, die sich hat durchsetzen können.
Besonders begeistert die Frauen die Wertschätzung, die ihnen als Deutsche entgegengebracht wird. Überall rühmt man die deutsche Kultur. Die Besucherinnen werden hofiert wie Fürstinnen. Allerorten kredenzt man kulinarische Leckerbissen und überreicht prächtige Blumenbouquets, sogenannte Mussolini-Rosen.
Wir sahen auf Schritt und Tritt, wie das Preußische bewundert, studiert und oft als Vorbild behandelt war. Natürlich immer in italienische Mentalität getaucht. Diese Erkenntnis von der Größe, die in dem Preußentum lag, war ein Bindeglied zwischen den Italienerinnen und uns, was vor Mussolini nicht bestand.
Auf großes Interesse stoßen die Themen Kindererziehung und Betreuung.
Hervorzuheben ist, dass der Faschismus sich in erster Linie gesunder Kinder annimmt. Man geht dabei von dem Stande aus, dass kranke Kinder, Krüppel, Epileptiker und so weiter doch nie vollwertige, leistungsfähige Glieder des Volkes werden können. Zweck und Ziel der faschistischen Fürsorgearbeit ist überhaupt die Verbesserung und Gesundung des Volkes.
Die Entschlossenheit der Faschistinnen, die straffe Organisation von Erziehung und Kinderfürsorge, hinterlässt bei den Reiseteilnehmerinnen einen nachhaltigen Eindruck. Zurück in Deutschland positionieren sich die Anhängerinnen des Bundes Königin Luise zunehmend kämpferisch. In ihren Vorträgen geht es um Rassenpflege und Eugenik. Sie kämpfen gegen die Kriegsschuldlüge, gegen den Young-Plan, mit dem die Reparationszahlungen Deutschlands neu geregelt werden sollen. und sie sehnen sich in den zunehmend auch im Straßenkampf ausgetragenen politischen Spannungen endlich Ordnung herbei. Als Reichspräsident Paul von Hindenburg und Kanzler Adolf Hitler sich am 21. März 1933, dem sogenannten Tag von Potsdam, in der Potsdamer Garnisonskirche die Hand reichen, sehen sich auch viele Frauen des Bundes Königin Luise am Ziel. Franziska von Gärtner schreibt rückblickend:
Als dann nach 10-jähriger Kampfeszeit der Führer kam, für den der Bund Königin Luise Vorarbeit geleistet hat, da stellte er sich heißen, aufrichtigen Herzens unter die Hakenkreuzfahne und wollte unter diesem Hoheitszeichen des jungen Deutschlands in fraulicher Opferbereitschaft auch weiterhin versuchen, eine Quelle des Segens zu sein für Volkstum und den nationalsozialistischen Staat.
Im Mai 1933 feiert sich der Bund im Potsdamer Luftschiffhafen ein letztes Mal selbst. Ein leider stummer Propagandafilm dokumentiert die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen des Bundes. Die Ansprache der Kronprinzessin Cecilie ist mit Textbändern zwischen die Aufnahmen der feierlich einziehenden Frauen und Mädchen in ihren blauen Kleidern eingeblendet. Es ist der letzte große Auftritt des Bundes, denn auch er muss sich der straffen Organisation der neuen Machthaber unterordnen. Die Nationalsozialisten beschwören die Einheit der Nation. Parteien, Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen, Vereine, alle staatlichen und nichtstaatlichen Gruppierungen werden binnen kürzester Zeit der einen nationalsozialistischen Organisation untergeordnet. Jürgen Luh.
Im Mai geht es dann ja schlagartig los mit der Gleichschaltung. Zack, 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 funktioniert das. Die Parteien werden aufgelöst. Ein Warnzeichen, im Juni die SPD, nachher noch Zentrum und dann ist Ende. Dann gibt es da nichts mehr. Die Kyffhäuserbund wird aufgelöst, der Stahlhelm wird, das dauert noch einen Moment, aber die werden in die SA eingruppiert und das passiert auch dem Bund Königin Luise.
1933 haben sie erstmal noch versucht, eigenständig zu bleiben, aber das gab dann schon Bestrebungen, sie in die NS-Frauenverbände mit reinzunehmen.
Wir schwören auf unsere Fahne die Treue, wir Kanzler des Volkes, wir Führer aufs Neue, wir Bund deutscher Mädel, erheben die Hand, Gott schütze dich und das Vaterland.
Am 2. März 1934 meldet unter der Überschrift Königin Luise Bund stirbt, das im Exil erscheinende Pariser Tagblatt mit dürren Worten: Der Königin Luise Bund, der früher ein Anhängsel der Deutschnationalen war, sich später aber gleichschaltete, hat seine Auflösung zum 1. April beschlossen.
Versuche, den Bund nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wiederzubeleben, scheitern. Auch wenn bei manchen der ehemaligen Mitglieder die ideologischen Überzeugungen noch weiterwirken. Jutta Dittfurth, selbst Jahrgang 1951, erinnert sich an die Jahre ihrer Kindheit, während der sie viel Zeit bei ihrer Großmutter auf Gut Lemje bei Hannover verbrachte.
Und dann gibt es eben Bilder heute, Fotos, wo du siehst, dass ich und meine Geschwister und die Kinder der Schwestern meiner Mutter, also alles, was da an Cousinen und Vettern rumlief, wir kriegten von unserer Luisenbund-Großmutter eben alle blaue Kittel genäht. Die wurden von ihr Russenkittel genannt, aber sie waren kornblumenblau.
Gerade für sie, als Mädchen aus adeligem Haus, hätten sich ideologische Kontinuitäten weit über das Ende des Krieges hinaus erhalten, konstatiert Jutta Dittfurth und beschreibt, wie sich ihre Großmutter noch in den 1950er und 60er Jahren in die Tradition des Luisenbundes stellte.
So, und dann saß da die ganze Enkelschar und sie dahinter und stolz, und wir waren also eingemeindet in ihre Bilder der Vergangenheit. Und die Erziehung war entsprechend. Meine Brüder betraf das nicht, aber die Frauen schnappten sich die Mädchen. Also, du darfst niemanden heiraten, der nicht aus der gleichen Kiste kommt. Es gab eine Familiensatzung, wo drin steht, also die alte Fassung unter den Nazis war, dass die Familien für Erbreinheit zu sorgen haben. Und das konnte der Adel ja schon immer gut.
Mögen diese ideologischen Kontinuitäten bestanden und der Verein Anfang der 1950er Jahre auch ein Revival versucht haben, politische Wirksamkeit kann der Bund Königin Luise nicht mehr entfalten. Auch weil die nachfolgenden Generationen dafür nicht mehr zu begeistern sind. Jutta Dittfurth etwa bricht radikal mit den völkisch-nationalen Werten ihrer Herkunftsfamilie. Sie wünscht sich eine tiefergehende Aufarbeitung der Bedeutung der weiblichen Wegbereiterinnen des Nationalsozialismus. Auch Matthias Grünzig, Jeanette Toussaint und Jürgen Lou sehen in dieser Richtung noch erheblichen Forschungsbedarf. Erst recht in einer Zeit, in der rechtsradikale Parteien und Narrative in unserer Gesellschaft wieder im Aufwind sind.
Frauen für den Führer. Der Bund Königin Luise. Ein Feature von Stefanie Oswald. Es sprachen Lina Süren und Winnie Böwe. Ton Christiane Neumann. Regie Frank Merfort. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.